Flamme Rouge, der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken.
Gut, liebe Gemeinde, wir haben uns den Tag ausgesucht, an dem der erste deutsche Etappensieg bei der Tour de France 2021 besiegelt ist. Nils Politz aus Kölle, oder besser gesagt aus Hürth bei Kölle. Und da jubeln nicht nur Sebastian von Freiberg als Wahlkölner, sondern natürlich auch der Kölsche Jungen, Herbert Watteroth. Herbert, schön, dass du wieder dabei bist. Ist das jetzt für dich was Besonderes? Ich meine, du hast schon so viel erlebt bei der Tour de France, aber dass jetzt so ein Kölscher Jungen wie Nils Politz eine Etappe gewinnt, ist das nochmal was Besonderes?
Ja, natürlich ist das was Besonderes, weil ja die Zeiten vieler deutscher Etappensiege bei der Tour de France schon ein bisschen her sind. Ich denke an Greipel, ich denke an Zabel, ich denke an Marcel Kittel. Aber jetzt im Vorfeld sah es ja auch nicht so aus, dass irgendein Deutscher vielleicht mal da richtig gute Karten hätte. Aber das war heute wirklich eine Ausnahmeerscheinung und auch eine Ausnahmeleistung, das so hinzudeichseln, dass er allen anderen mal gezeigt hat, was in ihm steckt.
Ja, wenn wir schon bei kölschen Radfahrern sind, Seba, du musst jetzt noch kurz die Tür aufmachen. Deshalb haben wir ein paar Minuten gewartet, weil sich ein kölscher Radfahrer, der ja auch schon hier bei uns im Podcast war, abgelegt hat. Alles in Ordnung da bei dir?
Ja, ich habe nebenbei hier gerade unseren Freund, den Dr. Kreckel, versorgt mit Verbandszeug und Desinfektionszeug, der mich gerade just, als wir hier loslegen wollten, anrief und sagte, er wäre abgeräumt worden, hier ganz in der Nähe in Köln-Ehrenfeld. Und jetzt ist er also hier bei mir im Bad und wir werden gleich mal sehen, ob er dann so aussieht wie die Kollegen Roglic und Martin und Ähnliches. Aber ich glaube und hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist.
Wird der Protest gegen die Wertung von Ehrenfeld einlegen oder war es ein Autofahrer?
Nee, es war tatsächlich eine andere Radfahrerin anscheinend.
Ich habe es doch geahnt.
Ich glaube, das Gefährlichste neben der Tour de France ist tatsächlich der Straßenverkehr in Köln in der Innenstadt.
Da ist was dran. Darf ich noch etwas anfügen?
Ja, sehr gerne.
Ich will zwar nichts vorwegnehmen, aber ich habe ja 41 Jahre die Tour de France kommentiert, von 1965 an bis 2006. Allerdings beim ersten deutschen Etappensieg bei einer Tour de France, da war ich natürlich noch nicht auf der Welt. Das war genau auf den Tag vor 89 Jahren, als zwischen Caen und Nantes Kurt Stöpel aus Berlin siegte, das gelbe Trikot holte, am Ende Zweiter der Tour wurde und heute durch Politz der 91. deutsche Etappensieg bei einer Tour de France.
Das ist echt jetzt heute genau auf den Tag, hast du das nachgeguckt? Also Stöpel hatte ich auch nachgeguckt, weil ich jetzt nochmal wissen wollte, wie viele Deutsche haben eigentlich schon eine Tour-Etappe gewonnen? Nils Politz ist nebenbei bemerkt der 27. Ja, 27 Fahrer, die eine Tour-Etappe gewonnen haben. Aber ist das wirklich genau der Tag? Weil das wäre ja wirklich eine sehr coole Koinzidenz.
Ne? Ja, ja.
Ja, super. Ja. Und damals sind wir natürlich auch bei den Anfängen von Nils Politz. Also Seba, wir haben ja schon mal vergeblich versucht, ihn irgendwo im Westen durch Felder zu jagen, haben ihn aber sofort aus den Augen verloren, so wie die Mitstreiter heute in der Ausreißergruppe. Aber Herbert, du kennst sogar seinen Heimatverein. Ja? Ich kannte den ehrlich gesagt nicht.
Ja doch, der ist mal hängen geblieben. Komet 09 Delia Köln.
Gibt es da eine Radsport-Tradition oder irgendwas?
Ja, da kann ich was dazu sagen.
Okay.
Die
jetzt
sind sehr traditionsreich, die kennst du bestimmt auch. Die fahren mit so schönen hellblauen Trikots mit gelb-grünen Ringen in der Gegend rum. Und mir ist es tatsächlich mal passiert, dass ich in Gleuel bei unserer beliebten Eisdiele und dem Café nebendran saß. Und ich sah also die Herrschaften und ich sah ein großes, schönes rotes Canyon-Rad mit dem Aufkleber Politz drauf. Aber es war weit und breit kein Nils zu sehen. Es war noch bevor er zu Bora gewechselt ist. Und dann sah ich das und sprach also diese Herren an, waren drei so Herren ungefähr in, ich sag mal, in deinem und meinem Alter.
Was ist denn damit? Du bist 10 Jahre jünger als ich.
Ja, so dazwischen vielleicht. Was es denn damit auf sich hätte? Und tatsächlich war einer der drei der Vater von Nils Politz, der eben auch in diesem Trikot rumfuhr. Und dann haben wir uns nett unterhalten und es war genau bevor er wechselte zu Bora. Und dann hatten wir uns unterhalten, dass es ja eigentlich schade sei für Nils, der halt auf Paris-Roubaix das ausgerichtet hat und dann hatte er Pech, dass das ausfiel und dieses Jahr fiel es ja wieder aus. Und insofern ist es, glaube ich, für seine Familie, für ihn und für uns alle einfach noch erfreulicher, dass er jetzt in dieser Saison tatsächlich so einen fantastischen Erfolg mit ja seinem erst zweiten Profisieg überhaupt direkt eine Tour-Etappe gewonnen hat. Das ist natürlich großartig.
Herbert, hast du noch in Erinnerung, wann du Nils Bohlet zum ersten Mal gesehen hast, wann du den ersten Mal bemerkt hast? Ich meine, das ist ein sehr großer Radfahrer, was ja schon ungewöhnlich ist. Ja, in der Konstitution gibt es ja eigentlich bei großen Rundfahrten nicht so viele. Eigentlich Roger Kluge und er, ja. Und dann wird's schon eng, ja. Vor allen Dingen sind das ja auch, sagen wir mal, jetzt nicht so spargeldünne Typen, sondern die haben ja schon ein bisschen Feuer so an sich dran. Ja? Also ein eher so untypischer Radfahrer. Wann hast du ihn zum ersten Mal wahrgenommen?
Ja, das ist bestimmt so 7-8 Jahre her. Er ist ja so lange noch nicht in der Öffentlichkeit, dass man sagt, der ist dauernd in den Zeitungen oder so. Wie gesagt, was Eber eben sagte, zweiter Profisieg nach dem Deutschland-Tour-Erfolg. Meist habe ich den wahrgenommen, wenn bei Rund um Köln die Pressekonferenz im Müngersdorfer Stadion war. Und da konnte er dann Auskunft geben über das, was er vorhat. Aber viele sagen, ich möchte mal gerne Paris-Roubaix oder irgendwas gewinnen. Aber da habe ich mich dann schon dran zurückerinnert, als er dann leider, meine ich, hätte auch gewinnen können gegen diesen wie heißt er nochmal?
Gilbert hat den geschlagen.
Ja, Philipp Gilbert. Ja, ja.
Aber ich finde, heute hat er ja sein absolutes Meisterstück gemacht, ja, weil erstmal die Situation zu nutzen, er hat ja schon ein paar Mal zumindest mal eine Attacke mitgefahren, da war nicht ganz klar, ist er jetzt, um eine Gruppe mit zu kontrollieren oder so, aber heute war ja ganz klar, die hatten was vor, die wollten da eine Situation herstellen, wo zumindest eine Option da ist. Und ich fand ja pikant, dass in der etwas größeren Ausreißergruppe dann ja mit André Greipel, dem vermeintlichen stärksten Sprinter dann in der größeren Gruppe und mit Nils Bohlet ja zwei Jungs sind, die sehr viel zusammen trainieren, ja, als Trainingstiere bei Instagram unterwegs, aber zusammen mit Rick Zabel und Juri Hollmann ist das ja so die Westkölner Gang, die sehr viel gemeinsam auf dem Rad unterwegs sind. Und da habe ich mir immer gedacht, so, was machen denn die jetzt, wenn die zusammen in Niem ankommen, ja, weil dann ist ja die Freundschaft vorbei, weil dann fährt er logischerweise jederweise für sein eigenes Ticket und für seinen eigenen Verein, also für seinen eigenen Stall, das ist ja klar. Ja,
ja, es war, glaube ich, klar, dass Nils das nur gewinnen könnte, wenn er da nochmal flieht, wie er es gemacht hat. Und er hat es ja vorher schon einmal probiert. Da hatte ich schon Sorge, dass er sich da zu sehr verausgabt hatte. Aber das war fantastisch. Und ich glaube, dass er natürlich auch ein bisschen davon profitiert hat, dass Sagan heute vor der Etappe ausgestiegen ist. Weil ich denke mal, die Taktik wäre wahrscheinlich bei Bora eine andere gewesen, wenn Sagan noch im Rennen gewesen wäre.
Ja, das ist ganz sicher so. Auf der anderen Seite war natürlich auch Alaphilippe noch in der Gruppe drin. Das heißt, mit dieser Steigung vor dem Runterrollen nach Nîmes, da musstest du den ja im Prinzip loswerden. Weil wenn der da ist, dann kassierst du den eben ganz schnell eben auch so einen Rückstand, wie Polit ihn dann ja in der Dreiergruppe hergestellt hat. Ja, auf der anderen Seite, Herbert, wenn man sich ja anschaut, wie zerfleddert das gesamte Feld schon ist und heute Morgen dann Sagan ausgestiegen, offiziell die Begründung ist Kniebeschwerden. Er hatte ja nach dem schweren Sturz, wo er auch verwickelt war, mit Caleb Ewan Probleme an der Hüfte und am Knie. Schon eine außergewöhnlich hohe Ausfallzahl oder ist es jetzt nur Pech, dass es mit Roglic, mit Toni Martin jetzt ja gerade erst und mit Sagan ein paar Prominente erwischt hat?
Also es hat schon einige Tour de France Austragungen gegeben, wo mehr Stürze passierten, beziehungsweise mehr Ausfälle. Aber hier ist es trotzdem eher im Fokus der Öffentlichkeit, weil es so prominente Namen waren, wie Gerrit Thomas, der ist zwar noch drin, aber Roglic, der ja nur wieder als neben Pogacar als großer Favorit gehandelt wurde, Van der Poel, okay, da wusste man im Hinterstübchen, dass der mit Tokio liebäugelt. Und dann eben auch hier Toni Martin und die Sprinter alle. Also da sind schon einige prominente Namen, die nicht mehr dabei sind. Das hat es immer mal wieder gegeben, aber es ist Jahre her.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Letztes Jahr hatte ich doch Thibaut Pinot vor der Tour so favorisiert, der ja dann auch wirklich leider dann zusammengebrochen ist sozusagen. Und dann ja, hatten wir doch ein bisschen von dem Fluch gesprochen.
Ganz am Anfang, ne?
Ja. Und dann hatten wir ein bisschen von dem Fluch, wenn ich bei der Tour de France auf irgendwen tippe. Ich hatte dieses Jahr auf Roglic getippt und auf Caleb Ewan als grünes Trikotsieger. Für die Bergwertung habe ich übrigens Nairo getippt. Der arme Mann muss jetzt, glaube ich, aufpassen, was in den nächsten Tagen passiert.
Du bist der Fluch, oder? Du bist der Echter, ja. Das ist so, ja. Also tatsächlich ist ja die Person Peter Sagan logischerweise in den letzten Tagen auch in der Diskussion, weil ja jetzt der Transfer oder zumindest die Transferentscheidung bevorsteht. Als wir mit Ralf Denk gesprochen haben, war ja klar, dass die gesamte Ausrichtung von Bora für die nächsten Jahre davon abhängt, was Peter Sagan macht. Jetzt war heute wieder, ja, wahrscheinlich geht er, aber Bora hat doch noch eine Chance. Herbert, wie siehst du das? Macht das überhaupt noch Sinn zu sagen, okay, ich habe ja die Entourage Sagan und damit einen enormen personellen, aber auch finanziellen Block da in meinem Team drin, ist jetzt nicht der Weg, einfach mal zu sagen, okay, jetzt wählen wir eine andere Strategie mit eben einem Kemmer, mit einem Buchmann, mit einem Keldermann und so weiter.
Ja, würde ich auch so sehen. Ich meine, wenn man sich schon damit beschäftigt, irgendwo anders hinzugehen, das fällt ja nicht von heute auf morgen vom Himmel, so ein Angebot oder so ein Gespräch mit Jean-René Bernardot, dann ist da ja für meine Begriffe schon was dran, und zwar sehr viel. Und ich glaube, es würde sicherlich die finanziellen Spielräume erweitern. Und wir haben, wie du gerade sagst, mit Kemna in voller Kraft und mit Buchmann ohne Sturz und Schachmann, der ja nun jetzt Tokio vorgezogen hat oder vorzieht, Leute, die also auch was bewirken können.
Ja, und es gibt ja die Gerüchte auch, dass Bennett wieder zurückkehrt. Dann ist natürlich das Sprintthema ausgesprochen gut besetzt. Und das ist wahrscheinlich eher der Mann für die Zukunft, auch der Sprint-Trikots in den Grand Tours.
Ja, Peter Sagan war jetzt ja auch schon, also das ist ja immer die Frage, wie lange beiße ich mich durch? Ja, der war ja im Prinzip jetzt auch von den Punkten her schon so weit weg vom grünen Trikot, dass selbst wenn er jetzt noch sich wieder einigermaßen erholt hätte, ja keine Option praktisch da gewesen wäre, das grüne Trikot noch zu holen, war glaube ich ein Neunter oder sowas. Also da sind ja dann einfach so viele Leute dazwischen, die auch immer wieder Punkte sammeln können, dass das nicht möglich gewesen wäre.
Ja. Apropos grünes Trikot. Ich glaube, wir müssen über einen sprechen, der fast so lange bei der Tour ist wie Herbert.
Ja, noch länger und fast so viele Erfolge hat, oder Herbert?
Ja. Mark Cavendish,
ja, von allen schon abgeschrieben. Ja, Herbert, wir hatten vorhin schon kurz geplauscht. Du hattest den auch nicht mehr so richtig auf dem Zettel, oder?
Nein, ich kann mich noch erinnern, 2018, das ist vor 3 Jahren gewesen, als er bei der früh im Jahr stattfindende Dubai-Tour eine Etappe gewann. Und dann vergingen eben 1160 Tage ohne Sieg. Das muss man sich mal vorstellen. Bis der mir dann in die Quere kam, jetzt hier bei der Türkei-Rundfahrt, die sicherlich nicht 100% besetzt war, also mit Assen. Aber trotzdem, da dann 4 Etappen zu gewinnen, das muss man erst mal machen. Und dass er dann auch in der Tour de France sich dann jetzt noch steigert, hätte ich nicht geglaubt.
Also das ist ja auch so ein Typ nach außen hin wirkt der ja doch wie ein ziemlich cooler und abgezockter Hund, muss man ja glaube ich auch sein. Nebenbei glaube ich auch noch wahnsinnig mutig und sehr schnell in der Auffassungsgabe, weil sonst gewinnst du keinen Sprint auf der Leistungsebene. Auf der anderen Seite war das ja schon zu erkennen bei der von dir genannten Türkei-Rundfahrt, wie er da von Greipel auch geherzt wurde und da schon Tränen in den Augen hatte. Und jetzt die erste Etappe, die er bei der Tour gewonnen hat, der hat ja gar nicht mehr aufgehört zu heulen. Das war ja Wahnsinn. Ja? Also so emotional hätte ich das gar nicht eingeschätzt, diese Situation.
Und Sebastian hat eben gesagt, vielleicht kommt Bennett zurück. Und weil Bennett ja bei De Koenig nicht aufgestellt wurde oder was auch immer, hat er ja erst die Chance gekriegt, mitzufahren und sich so wieder ins Rampenlicht zurückzubringen.
Und trotzdem hat eigentlich keiner wirklich damit rechnen können, glaube ich, dass er hier nochmal dazukommt. Was da vielleicht nochmal interessant ist, ist das Thema Michael Murkoff als Anfahrer, der ja offensichtlich einfach, ich sag mal ganz ketzerisch, es ist egal, wer der Sprinter hinter Murkoff ist, der gewinnt einfach. Also egal, wen du dahinter setzt, weil das scheint ja wirklich einfach der Anfahrer zu sein. Und letztes Jahr halt auch mit Bennett und jetzt mit Cavendish. Also ich glaube, dem muss man bei den ganzen Sprintsiegen auch mal immer noch so ein bisschen den Sieg zuerkennen.
Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn man Anfahrer ist für Cavendish und dann im Rudel der Sprinter noch Sechster wird, da hat man schon was drauf.
Also auf der anderen Seite ist das natürlich ein so brettstarkes Team, De König, ihr habt das ja vorgestern gesehen. Ja, wenn die da vorne ihre gesamte Mannschaft einspannen, dann ist das ja erstmal namentlich gut besetzt. Und nicht zu vergessen Alaphilippe, der ja auch immer Vollgas gibt, ja praktisch so als Drittletzter, der das Tempo da hochhält und die in so eine Position bringt. Also da ist auch schon so eine klare Struktur ja in dem Team drin. Die sollen sich ja angeblich auch mit Sagan und seiner Entourage auseinandergesetzt haben, aber gleich abgewunken haben, weil es ihnen halt zu viele Menschen plus Peter Sagan dahinter sind und gesagt haben, nee, das ist ja ein Team im Team, das machen wir auf keinen Fall.
Ja, zumal Lefebvre zwar viel Geld zur Verfügung hat, immer mal wieder kommt was dazu, allerdings Almeida, den lässt er laufen oder kann ihn nicht bezahlen oder will ihn nicht bezahlen und insofern glaube ich nicht, dass er sich damit noch aufbläht. Darum, also De König ist keine Option für Lefebvre, nicht? Das deshalb total Energie, nehme ich an. So wird's kommen.
Ich habe zum Thema Cavendish noch eine andere Anmerkung. Ich fand es ganz witzig, der hat ja seine Etappe gewonnen an dem Tag, als Deutschland gegen England ausschied. Also nicht nur, dass das jetzt damit zusammenhängt, dass er Engländer ist, aber das war so ein Tag, wo man sich ja gesagt hat, okay, Jogi Löw tritt ab. Also ihr werdet gleich merken, ich spanne jetzt einen weiten Bogen, aber tritt ab und jeder hat gesagt, ach Mensch, irgendwie hat er den Absprung verpasst und es wäre besser gewesen, wenn er damals gesagt hätte, als Weltmeister 2014, komm Leute, ist gut, mehr kann ich nicht erreichen. Und jetzt war eigentlich so ein bisschen der Tenor, ja gut, dass er jetzt irgendwie gegangen ist. Und am gleichen Tag gewinnt also Cavendish, wo man eigentlich schon seit 3 Jahren das Gefühl hatte, Mensch, der hat auch irgendwie den Absprung verpasst. Und nein, also bei ihm war es dann eben sozusagen das genaue Gegenteil, dass er offensichtlich noch wusste und dieses Feuer hat, dass er da noch was leisten kann. Das fand ich an diesem Tag ein sehr, sehr interessantes Gegensatzpaar.
Ja, das stimmt natürlich. Klar ist natürlich der eine eher Akteur und der andere eher Dompteur. Also von daher sicher immer nur so teilvergleichbar. Aber wir hatten ja eben schon diese Koinzidenz der Daten. Aber an demselben Tag dann, wo England als Fußballnation und auch als Radsportnation ja so ein bisschen wieder aufersteht, weil die Engländer hatten ja jetzt in den letzten Jahren auch nicht so viel tolle Geschichten. Das ist schon lustig dann auch logischerweise, ja. Wo wir dann sehr schnell, Herbert, bei deiner unglaublichen Vorhersagekraft sind, die du im letzten Jahr ja schon unter Beweis gestellt hattest, als du Pogacar ja vor der Tour als potenziellen Sieger schon genannt hattest. Und dann kommt der Junge jetzt und fährt da im Prinzip ja weiter, wo er im letzten Jahr aufgehört hat und ist jetzt schon wieder in der Position, dass du denkst, okay, wer soll den schlagen,
ja? Ja, wenn der nicht hinfällt oder wenn der nicht krank wird, dann sehe ich keinen anderen, zumal er ja jetzt schon weit vor Paris 5 Minuten, das sind schon Rückstände oder Vorsprünge, wo man an Eddie Merckx oder so gedacht hat, nicht? 5 Minuten und 18 Sekunden oder wie viel sind vor den ganzen Verfolgern da und das die letzte Woche, die Pyrenäen sind noch ein bisschen weiter weg. Da wüsste ich nicht, wer den schlagen könnte. Wenngleich ja dann alle immer kommen und sagen, ja, geht doch nicht mit rechten Dingen zu, das kann doch nicht sein. Und dieser Mauro Giannetti ist ein sportlicher Leiter und da ist doch was. Und wie hieß der eine noch, Ricardo Rico und so weiter. So, Und gestern schrien sie dann alle, Gilles-Surprise, was ist passiert, als der junge Däne dann wegfuhr. Aber das muss man mal mitmachen. Und auf der Abfahrt haben sie ja wieder gekriegt. Also ich tippe nach wie vor auf Pogacar.
Die Vergleiche sind ja witzig. Ich meine, du hast gerade Eddie Merckx angesprochen, aber meistens hörte man jetzt die letzten Tage auch Lance Armstrong. Und das ist jetzt also, wird jetzt der zweite von 7 oder wie viel auch immer Tourerfolgen. Herbert, hast du in deiner Erinnerung, ist das überhaupt vergleichbar mit irgendwas anderem oder wie schätzt du das Potenzial ein?
Von Pogacar?
Ja. Also hast du sowas in deiner Tourgeschichte schon mal gesehen?
Ja, Merckx auf jeden Fall, nicht?
Ja, wir hatten ja vorher, Herbert, auch schon über Indurain gesprochen, ne? Weil du mir richtigerweise darauf verwiesen hast. Klar, der hat seine erste Tour nicht in so einem Teenageralter, sage ich mal, gewonnen. Aber der ist ja auch sehr früh schon bei der Tour gewesen und ist nicht dann mit 27 plötzlich aus dem Busch gekrochen, sondern der war ja schon etablierter Fahrer über Jahre. Klar, Pogacar hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert im letzten Jahr, dass der ein oder andere geschwächelt hat. Jetzt Roglic, der offensichtlich einer okay Form war mit dem Sturz, ist als der Gegenspieler schon mal gleich weggebrochen. Wie siehst du so eine Entwicklung im Vergleich zu Indurain?
Er ist ja erst 21, letztes Jahr, jetzt 22. Indurain hat 6-mal die Tour bestritten. 2-mal K.O., 97., 47., 17., 10. Und dann im Alter von 27 Jahren, wo alle gesagt haben, das ist das richtige Alter, um die Tour de France zu gewinnen, alles andere sind Ausnahmen, hat er 5-mal gewonnen. Also das geht so auch. Und wenn Pogacar vielleicht noch 2-mal oder 2-3-mal gewinnt, ich erinnere nur an unseren Landsmann Jan Ullrich. Wenn der vernünftig alles gehandhabt hätte, ne, 5-mal Zweiter, dann hätte der auch die Tour de France 6 oder 7-mal gewonnen. Ne?
Ja, das sind halt natürlich durch die Geschichte des, sagen wir mal, etwas neueren Radsports, vertraut man ja niemandem mehr. Ne? Klar werden jetzt immer auch die Vergleiche herangezogen, also wie schnell fährt jetzt wer welchen Berg rauf, weil man dann halt irgendwelche Zeitvergleiche hat. Nur das hinkt natürlich jetzt auch, wenn wir jetzt Ventoux nehmen, weil sie sind halt gestern 2-mal Ventoux gefahren und das haben sie bis jetzt noch nicht gemacht. Ja? Wie fandst du, Herbert, die Idee, das Ding 2-mal zu fahren, weil, sagen wir mal, so ein überragend spektakulär Berg ist es ja erstmal nicht.
Nee, es ist natürlich der Unterschied, ob man wieder runterfährt nach Malocène oder nach Carpentras oder ob man oben ankommt. Dann werden diese Dinge ja ganz anders in Angriff genommen. Aber er sieht so harmlos aus, sage ich jetzt mal, wenn du den da oben in der
Relativ,
ja. siehst. Aber wenn du das also im Auto habe ich schon gedacht, du lieber Gott, hier möchte ich nicht beim Fahrrad hochfahren. Ne? Das kommt gar nicht einem so zum Bewusstsein, wenn dann auch die Hubschrauberkamera eingesetzt wird und die parallel da fahren neben dem Rennfahrer, dann ist auch die Steigung nicht mehr so. Aber die letzten, also vom Bédouin aus ist es ja sowieso viel, viel steiler. Und also da muss ich wirklich sagen, wer da 2-mal drüber fährt, ja, es war eine Neuerung, es war mal was anderes und spektakulär. Mit dem richtigen Sieger. Toll.
Ja, das ist ja die nächste Figur. Ich meine, wir hatten uns ja auch auf eine Tour der Figuren gefreut, logischerweise, ja, weil neben den Jungs für das Gesamtklassement, ja, sagen wir mal, die Charaktere, die für spektakuläre Einzelerfolge gesorgt haben, mit Mathieu van der Poel und Wout van Aert, ja, auch dabei waren. Der eine ist jetzt schon ausgestiegen, Herbert, du hast es schon kurz erwähnt, weil er sich halt auf die Mountainbike-Wettbewerbe bei den Spielen vorbereitet. Das hat Wout van Aert, der ja gestern gestern da wirklich ein absolutes Bravourstück hingelegt hat, ja, im Prinzip auch vor. Die Frage ist natürlich, warum ist er gestern nicht ausgestiegen oder warum fährt er weiter? Er will ja, hat er gestern jedenfalls bekräftigt, bis Paris weiterfahren. Aber nochmal zu seiner Leistung gestern. Das war natürlich auch einfach eine Chance gesehen und ergriffen, die sich geboten hat, ja, weil, sagen wir mal, nicht so hart attackiert wurde im Feld der Kandidaten fürs Gesamtklassement. Warum sollte Pogacar auch früher losfahren? Gab ja gar keine Veranlassung für ihn dazu. Ne?
Nein, das war eine klasse Leistung und der hat das genau sich eingeteilt. Vielleicht hat er auch mit Eddy Merckx vorher gesprochen, der ja vor genau 51 Jahren da oben als erster Belgier hochkam, ne? Und dann hinten wieder runterfuhr. Nein, und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, der Van Aert hatte ja noch 6 Wochen vor der Tour noch eine Blinddarmoperation, ne? Das wird zwar immer so leicht gesagt, naja, das hat jeder mal oder so, aber der musste ja rausnehmen, der musste die Höhentrainingslager absagen und so weiter und hat dann die Form wieder aufgebaut und dann so wieder dahin zu kommen, vorgestern Zweiter, gestern Erster, Chapeau.
Ja, also Seba, vor allem, das ist ja ein Doppel, ne? Also im klassischen Sprint, ja, wir reden jetzt hinter Cavendish Zweiter geworden, ja, nur mal zum Einordnen. Und dann zieht er halt diese Etappe. Also ich hatte schon den Eindruck, dass er sich die angekreuzt hat.
Ja, ich meine, der kann ja alles. Ja, das ist ja das Erstaunliche. Der kann ja Zeit fahren, der kann sprinten, der kann klettern. Es waren ja auch jetzt ein paar Stimmen laut, die sich eigentlich gefragt haben, wieso fährt er nicht mal bei einer Grand Tour auch mal auf ein Gesamtklassement, weil er ja eine Zeit lang auch gar nicht so weit weg war. Also selbst das kann man sich ja überlegen. Also totales Phänomen und ein absolut würdiger Sieger des gefürchteten Mont Ventoux, des Riesen der Provence.
Ja, wir beiden haben ja bis jetzt gekniffen. Ja, wir sind ja mehrfach eingeladen worden von guten und erweiterten und latenten Freunden, ja, und haben immer irgendwelche Termine vorgeschoben, aber irgendwie müssen wir schon da nochmal hin. Ne?
Und wenn es nur ist, um die schönen Lavendelfelder zu fotografieren, was ja auch eine Passion von mir ist. Ja.
Dann möchte ich bitte im Begleitauto sitzen, wenn ihr dahin fahrt. Ja?
Oh, das ist eine Ehre.
Das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Reportage.
Allein, ja, allein die Etappe gestern von Sorge nach Ile-sur-Sorgue, Roussillon, Abt, Sceaux, da wo die Kloster Senang und dann da hoch. Tipptopp. Und wenn dann oben Sonne ist und du siehst das Mittelmeer 200 Kilometer entfernt, dann sind alle deine Wünsche erfüllt.
Herbert, ausgemacht. Da nageln wir dich drauf fest.
Klingt gut. Ja, tatsächlich war meine Schwester mit ihrem Mann, der unglücklicherweise sein Fahrrad nicht dabei hatte, in Gordres. Das ist diese erste ganz kleine Pickel gewesen in der Etappe. Die Bilder sahen fantastisch aus. Ja, also da ist ja noch richtig Vegetation. Ja, also nicht nur oben in der Steinwüste. Ich fand aber, dass Seba, der französische Regisseur, das wieder ganz okay gemacht hat, ne, mit den Helikoptern da oben am Berg.
Das ist wunderbar. Ich meine, auch jetzt ist natürlich auch wieder alles in Blüte. Das ist einfach großartig.
So, dann haben wir Wout van Aert und dann habe ich nur ein Video gesehen, wie der sportliche Leiter versucht hat, wieder den Berg runterzukommen, aber die belgischen Fans ihn nicht gelassen haben. Und es war so eine Mischung aus Begeisterung und Ängstlichkeit. Ja, also da hat man so eine Idee, was in Belgien als Radsportnation los ist. Ich weiß nicht, wir sind ja nicht alle in Köln. Herbert, ist schon Autokorso wegen des Sieges von Polit heute? Nee, oder?
Nee, glaube ich nicht. Bei dem Regen hier, nee.
Hast du auch noch Regen? Das jetzt verstehe ich auch, warum der Dr. Krickel abgeräumt wurde, Seba. Ja,
bei ja, Regen ist es ja kein Thema. Ja? Ich wollte mich auch gerade noch mal erkundigen nach ihm. Er sitzt nämlich jetzt mit Pflaster und hier in Unterhose auf meiner Couch und leckt sozusagen seine Wunden. Alles okay bei dir? Daumen hoch.
Ja,
Daumen hoch, alles ist okay.
Glaube ich, nur eine Frage der Bierversorgung, dann geht das, glaube ich, nicht.
Ja, genau. Geh mal ruhig an den Kühlschrank und nimm dir ein Bier, dann ist das, wird das gleich besser.
Ja. Sag mal, Herbert, da sind wir aber natürlich noch bei einer Szene, die uns alle ja, also zwischen erstaunt, schockiert und irgendwie auch sehr nachdenklich gemacht hat. Ja, wie war das nochmal mit Omi und Opi und der armen
Allee, Frau? Allee, Omi, Opi.
Ja, genau, Allee,
war glaube ich, bei ihm jetzt aber nicht involviert. War da ein Schild an der Seite bei dir, Volker? Bist du in so ein Schild gefahren? In eine Radfahrerin, kein Allee, Omi, Opi.
Ja. Also sagen wir mal, die Situation hat es ja schon in unterschiedlichen Versionen gegeben. Ne? Eingehakt in Tüten oder in irgendwelche Schlaufen oder was weiß ich. Aber das war schon nochmal eine neue Qualität, Herbert. Erinnerst du dich noch an andere Sachen und wie bewertest du das überhaupt?
Ja, also der Gedanke war ja einfach nur ins Bild zu kommen und per Schild, also Oma und Opi zu sagen, hier bin ich und macht euch keine Sorgen, es ist wunderbar hier. Aber dann so sich hinzustellen, daneben ging ja ein kleiner Graben runter, also wenn du einen Schritt nach hinten machst, fällst du ja da rein. Sich auch mit dem Rücken zu dem herannahenden Feld zu stellen und nur die Kamera im Auge zu haben, habe ich auch noch nicht gesehen, das erste Mal, so in der Form.
Ja, wobei es wird natürlich relativ viel gemacht, um sich, sagen wir mal, kameragerecht zu inszenieren. Also mal davon abgesehen, dass ja logischerweise jeder Radsportverein, der an der Tourstrecke ist oder jede Gemeinde irgendwas macht, klar, weil sie ja wissen, es gibt die Helibilder, ja, oder vorbeifahrende Kameras, aber offensichtlich hatte die auch gar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, wenn da so ein Feld angedonnert kommt, ja.
Nö. Ich kann euch nur kurz eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe, weil du sagst, gerade, die hatte keine Ahnung, wie das Feld angedonnert kommt. Am 3. Juli, will ich nie vergessen, 1994, gab es eine Etappe im nordfranzösischen Kohlengebiet von Eure-à-l'Isle nach Armentières. Eine breite Zielgerade, allerdings leicht im Bogen verlaufen. Und zwischen den Absperrgittern standen immer von Gitter zu Gitter Polizisten, um aufzupassen, dass die Strecke frei blieb. So, das Feld kommt mit 150 Leuten da angeflogen, mit Tempo 70 oder 75. Da tritt ein Polizist der Gendarmerie mit einer Kamera zwei Schritte nach vorne in die Zielgerade hinein, guckt durch den Sucher, denkt, die sind noch ein bisschen weiter weg. Auf einmal macht es Knall und alles fliegt durch die Gegend. Laurent Jalabert mit Kieferbruch, mit Nasenbeinbruch, mit Jochbeinbruch, sieben Zähne weg. Fabiano Fontanelli am Boden, Wilfried Lewissen aus Belgien am Boden. Abdou Chaparov gewann, zweiter Olaf Ludwig, die hat es also nicht erwischt. Also das war auch eine Sache, wo einer nicht vorsätzlich was gemacht hat, aber unvorsichtig, sehr, sehr unvorsichtig. Und dann noch in so einer Position, wo er aufpassen muss und nicht ein Privatfoto machen.
Ja, das war der Vorläufer, das schnell mal noch ein Selfie machen, ne?
Ja, so ist es, ja, ja. Aber es ist das doch, war schon heavy.
Doch interessant, dass sich das halt schon immer wiederholt. Man hat ja jetzt bei diesem Unfall gesagt, oh Gott, sowas Dummes gibt's ja gar nicht. Aber anscheinend hat das ja Tradition. Und ich glaube, auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, der Radsport lebt natürlich schon auch davon, dass es halt so eine unmittelbare Nähe zwischen Fans und Radsportlern gibt. Ich meine, das ist natürlich, da muss jeder aufpassen und da gibt's bestimmte Regeln einzuhalten. Aber diese Bilder, wenn jetzt auch nach Corona dann die Fans auch bei den Bergetappen so nah an den Fahrern dran sind und für diese Atmosphäre sorgen, das hat natürlich schon auch sehr viel und ist natürlich für die Fans auch toll, dass man seinen Sportlern so nahe kommt, natürlich wenn man bestimmte Regeln halt einhält.
Also ich meine, bisher ist alles glimpflich verlaufen, auch in den Bergen. Kommt natürlich auch daher, dass nur Leute dort oben hin durften, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs waren. Aber wenn ich an die Bilder der vergangenen Jahre von Alpe d'Huez denke, wo die Holländerkurve war, wo die sich verkleidet haben, wo die drei Tage vorher Alkohol getrunken haben und dann natürlich so eng stehen, dass du als Rennfahrer Angst hast, dass du hier Luft machen musst, das darf es nicht mehr geben.
Ja, da bin ich auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ja, weil ich erinnere noch diese eine Szene, war das eine Plastiktüte, als die beiden herausragenden Figuren mit sehr unterschiedlichen Geschichten, Lance Armstrong und Jan Ulrich, haben wir ja schon erwähnt, als Lance Armstrong an der Plastiktüte hängen geblieben war und auf dem Boden ging. Das war doch auch so eine seltsame Geschichte, ja. Also du bist
ja das war, dran, ja. Ja, in Ludonville, ich weiß. Die fahren gerade in den Berg rein und der fährt direkt an den Gittern vorbei und kommt also mit dem Lenker in eine Plastiktüte, die da über dem Gitter hing. Und der fiel dann hin und dann, Gott sei Dank, kam ja Ulrich drumrum und ist dann normal weitergefahren. Wobei Armstrong gemeint hatte, der hätte anhalten müssen, nicht? Also,
Gut, er hat auf jeden Fall nicht attackiert. Ne? Also ich,
natürlich.
Klar, Armstrong hatte ja auch diesen Spleen, dass sich nicht nur die ganze Welt, sondern das Universum um ihn kreist. Ja, das hat er ja offensichtlich auch im Peloton durchgesetzt. Also das fand ich schon völlig okay, noch weitergefahren. Was ja jetzt bei dieser Frau mit Alea Omi OP noch war, war die Frage nach Strafe, nach Anklage, nach Regress natürlich auch, weil Sascha Sütterlin war ja einer, der nicht mehr weiterfahren konnte, ja, also der konnte ja seinen Beruf jetzt praktisch nicht mehr ausüben, ja. Wie seht ihr das? Ist das überhaupt klagewürdig? Soll das so kommen? Weil dann wirst du natürlich sehr schnell die Leute ganz anders da stehen haben, wenn da einer mal verknackt wird für sehr viel Geld, ne? Weil die Klage hat die ASO, glaube ich, gegen die Frau zurückgezogen.
Das ist richtig, ja, das stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, das ist auch nirgendwo geschrieben worden, zumindest habe ich es nicht gelesen, ob nicht da privatrechtlich was im Hintergrund spielt und um auf diese Art und Weise zumindest Regress für Sütterlin zu erreichen. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Also gehört und gesehen habe ich auch nichts. Ich glaube aber, dass es bekannt geworden wäre, wenn dem so wäre. Ich glaube, es läuft dann irgendwie auf sowas wie eine Ordnungswidrigkeit hinaus, ne? Also dass sie praktisch ein Ticket kriegt wegen, keine Ahnung, Störung des Straßenverkehrs oder was auch immer. Ja, aber ich glaube, selbst das ist schon rechtlich nicht ganz einfach, weil es ist ja kein Straßenverkehr, ne? Das ist ja eine Sportveranstaltung.
Ich glaube, es ist sehr schwer und ich glaube, dass die das angekündigt haben, die zu verklagen, diente auch vor allem zum einen der Abschreckung, einfach um in Zukunft Fans oder Zuschauer davon abzuhalten, Dummheiten zu machen oder ein bisschen besser aufzupassen und wahrscheinlich am Ende auch ein bisschen sozusagen, damit der Veranstalter sich selber reinwäscht, glaube ich, und die Verantwortung einfach abgibt, weil du kannst natürlich nicht die Verantwortung für 200 Straßenkilometer übernehmen. Nichtsdestotrotz bist du natürlich irgendwo in der Verantwortung als Veranstalter. Und das, glaube ich, war auch so ein Punkt, warum die gerne erstmal oder angekündigt haben, sie zu verklagen.
Ja klar, du musst natürlich irgendwie versuchen, dieses Mittel zwischen, du bist halt eigentlich eine öffentliche Veranstaltung, du hast keine Zugangsbeschränkungen, du kannst da ja an jedem Punkt der Strecke sein. Sowas passiert jetzt, wenn irgendeine Unterbrechung dadurch des Rennens stattfindet, ja. Weil Herbert, erinnere dich an diese Streiksituation oder wenn da halt irgendwelche Rauchbomben, das ist ja auch nicht so lange her, die Rennen gestört haben und ja teilweise auch zum Stopp von Rennen geführt haben, da hat es ja jetzt auch keine Regressgeschichten im Hintergrund gegeben oder dass Klageandrohungen dergleichen waren. Also die Option, da ein öffentliches Zeichen zu setzen, aus welchem Grund auch immer, wenn man gegen irgendwas anderes protestiert, die ist natürlich bei so einer Veranstaltung immer da.
Ja, klar. Nein, das hat es auch nicht gegeben. Es gab viele, viele Streiks, wo Bauern ihren Forderungen Nachdruck verleihen wollten, indem sie mit den Traktoren auf die Strecke gefahren sind oder da oben im Norden Frankreich, Usinor, diese stahlverarbeitenden Industrien da und die Mitarbeiter, die haben dann auch gestreikt und so. Daraus ist die Tour de France dann schlau oder noch schlauer geworden, indem sie also schon weit im Vorfeld einer jeden Etappe verschiedene Trupps vorausschickt, um nun ja zu vermeiden, dass es zu irgendwelchen im Ansatz Dingen kommt und das im Keime zu ersticken.
Ja, so war ja jetzt in der Corona-Phase, also zumindest ja im letzten Jahr, ja auch relativ lange nicht veröffentlicht, wie jetzt genau die Bergetappen verlaufen oder welche Ankünfte da verfolgt werden. Das ist ja jetzt in diesem Jahr wieder anders. Also zumindest hat ja Florian Nass in der ARD berichtet, dass Herbert genau diese, sagen wir mal, 3-Tage-Partys nicht stattgefunden haben auf dem Tourmalet, sondern dass er und auch Fabian Wegmann den Eindruck hatten, dass ganz andere Menschen da oben waren. Ja, man konnte da ja nicht mit dem Auto hinfahren, man musste da hochlaufen oder mit dem Fahrrad hinfahren. Das reduziert schon den Kreis, sag ich mal, ja, weil wer nimmt das auf sich?
Ja. Ja. Ja, korrekt. Ist so.
Dabei ist natürlich die Frage, wie nah sind wir eigentlich schon wieder an Normalität? Ja, weil wir reden jetzt davon, dass heute ja die Mitteilung kam, okay, Olympische Spiele komplett ohne Zuschauer. Die Aufforderung, bei den großen Straßenwettbewerben zu Hause zu bleiben, ist auch schon erlassen worden. Also das gilt ja dann logischerweise auch für das Straßenrennen und für zum Beispiel Marathonwettbewerbe etc. Es ist immer noch Pandemie. Ja, wir sind immer noch in der globalen Pandemie. Die großen Unterschiede erkenne ich jetzt, Seba, wenn ich durch das Kamera, also Fernsehauge, da hinschaue, nicht mehr.
Nee, ich glaube, da ist schon, also wenn du es dir anschaust im Fernsehen, ist es ja eigentlich schon Normalität. Die stehen ja dicht an dicht und in vielfachen Reihen, auch gerade bei diesen Sprintankünften. Also ich glaube schon, dass wir zu einer Normalität wieder übergehen. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns auch nichts vormachen. Die Delta-Variante gibt es überall und deshalb, ich glaube, dass das Tokio-Thema einfach auch dem geschuldet ist, dass die Japaner mit dem Ganzen auch ein bisschen anders umgehen. Also ich meine, du bereitest dich ja gerade schon vor, du fliegst ja schon bald, nehme ich mal an.
Ja, am 25. Also gerade wenn die Tour vorbei ist, ne? Ja. Die Fahrer ja auch, also die jetzt auch an der Tour noch teilnehmen wollen, da sind ja doch etliche noch dabei, die auch die Tour fahren. Für die ist es auch ein sehr kurzer Zeitraum. Da kommen dann halt auch noch diverse Tests, die gemacht werden müssen. Auch sicher noch sowas wie kleine Quarantänephasen. Du musst zum Beispiel die letzten 3 Wochen vor der Einreise die Länder protokollieren, in denen du gewesen bist. Ja, und wenn du zum Beispiel in Portugal warst, da war jetzt ja nun mal die Hochinzidenz Geschichte wegen der Ausbreitung von Delta, dann bist du auch ganz schnell noch in der Quarantänesituation in Tokio. Und das kannst du ja als Sportler nicht machen, ne? Da brauchst du gar nicht antreten. Ja? Wenn du da noch 3-4 Tage Kolleginnen und Kollegen von uns sind 14 Tage in Quarantäne, nur in einem Hotelzimmer. Ja? Wer mag, kann sich das bei tagesschau.de mal anschauen. Die haben es kreativ gelöst, aber das ist natürlich wie einzelhaft. Das muss man halt auch sehen. Ne?
Dann bist du der Einzige sein, der als Zuschauer bei Schachmanns Olympiasieg am Rand der Strecke steht.
Ja, da bin ich zum Beispiel auch sehr, sehr gespannt, ja, weil wenn Japaner ja für irgendwas bekannt sind, dann eigentlich für eine Begeisterung für solche Veranstaltungen, ja, also Marathon natürlich ganz vorne, aber alles, was so an der Straße stattfindet, finden die eigentlich toll, ja, weil sie verstehen zwar nicht zwingend hundertprozentig, worum es geht. Das ist ja bei der Tour de France der Fall. Ja, frag doch mal bei der Tour de France, wer jetzt da gerade vorne ist, ja, die Leute, die da an der Seite stehen. Das ist ja nicht der Punkt, sondern du weißt ja, wie es ist, Herbert, ja. Du kannst ja nochmal für alle, die noch nie bei der Tour de France waren, wenn ich da 2 Stunden vorher stehe, dann fängt da ja praktisch der Karnevalszug an, ne?
Ja, ja, klar.
Ja, und dann die Werbekarawane, genau, ja, und sagen wir mal so, meine Töchter hat das doch nicht interessiert, wer jetzt da mit dem Rad vorbeigefahren ist, ja, mal davon abgesehen, wie viele Leute erkennst du denn in 21, 22 und sind 160 Fahrer an dir vorbei, niemanden, aber war trotzdem schön, ne, Seba?
Ich gehe immer noch mit großer Begeisterung mit meiner Einkaufstasche, mit meiner weißen Einkaufstasche mit roten Punkten von dem Sponsor, die ich dort gefangen habe, gehe ich immer hier in meinen Supermarkt und bringe das Pfand weg und bin dann immer sehr froh.
Ist dein Bergtrikot, ja?
Ja, genau, ganz genau.
Ja, das ist ja der Punkt. Ja. Also jeder steht dann ja da wieder mit. Ja. Gestern hatte, nee, heute Morgen hatte Nils Bullitt, der heute da seinen seine Karriere bis jetzt veredelt hat, ein Bild gepostet, und zwar von den Jungs halt mit den übergroßen T-Shirts da von der Supermarktkette, die die Bergwertung da vereinnahmt hat. Und daneben stand halt eine FC-Fahne. Ne? Also der FC Gölle wird da schon auf dem Berg auch hochgehalten. Ne? Und offensichtlich hat der Kollege Polet da ja auch so eine kleine Verbindung.
Das hat ihn so motiviert, diese FC-Fahne am Mont Ventoux, dass er heute für Köln den Etappensieg geholt hat.
Ja, so, welche Optionen haben wir denn jetzt noch? Ja, was haben wir noch? Knappe 10 Tage bis Paris. Sind noch Optionen da? Kann überhaupt noch irgendwas passieren? Wir haben gesagt, Cavendish ist im Grün eigentlich jetzt schon mal einzementiert. Gut, er muss jetzt immer ankommen. Ja, gut, gestern gab es ein paar dramatische Szenen, ne, beim Ankommen. Ist, glaube ich, gesprintet worden um den Schlussgong.
Sören Kreck Andersen, ne? Ja. Das war der glücklichste Mensch. Der hatte ja viel Zeit verloren oben auf der Passhöhe. Aber der hat dann am Endeffekt, haben ihm 3 Sekunden gut getan, und deshalb ist er nicht rausgeflogen. Letztes Jahr 2 Etappensiege, ne? Und jetzt 47 Minuten und 36 Sekunden zurück und Gott sei Dank 3 Sekunden vor dem Limit. Das war, glaube ich, der glücklichste Mensch gestern und heute.
Herbert, wie, ich muss mal ganz blöd fragen, aber wie wird eigentlich die Karenzzeit bestimmt oder errechnet?
Es ist ganz einfach. Die verschiedenen Etappen sind nach Schwierigkeiten geordnet, und je nach der Schwierigkeit gibt es einen Koeffizienten im Regelwerk. Also eine ganz schwierige Etappe hat einen größeren Koeffizienten, will sagen, die Zeit, die man später kommen darf, ist dann ein klein bisschen ausgeweitet als bei Etappen, die also leichter erscheinen. So, und wenn die Zeit des Siegers feststeht, davon werden dann entweder 8 oder 9 oder 10% genommen, und dann ist das die Zeit, die man noch später kommen darf. Das war also gestern 47 Minuten und 39 Sekunden. Und sonst wäre er rausgeflogen. Er ist aber nach 47 Minuten und 36 Sekunden angekommen und durfte heute weiterfahren.
Ja, aber das ist ja trotzdem auch eine sehr spannende Rechnung, weil du weißt ja, bevor du losfährst, nicht so hundertprozentig, wie lange das Ganze dauert. Deshalb werden ja Hochrechnungen gemacht. Ne? Deshalb gibt es ja das Gruppetto. Ja? Deshalb ist ja dieses Kalkulieren der erfahrenen Sprinter so, dass sie sagen, okay, in dieser Gruppe bist du sicher, da kommst du an. Nur wenn du da rausfällst aus so einer Gruppetto-Gruppe, dann wird ja das dramatisch. Wobei war schon vor 3 Tagen raus, ne?
Ja.
Der war ja dann auch schon mit Problemen beim ersten Anstieg. Und dann weißt du ja schon, okay, jetzt wird das halt ganz, ganz schwierig. Wenn ich jetzt nicht irgendeine Gruppe erreiche, dann ist das Ding für mich zu Ende, ja? So, jetzt überleg mal, ja, du gehst als Sprinter dahin und willst ja im Prinzip noch in der Lage sein, auf dem Champs-Élysées mitzusprinten, ja, und in Form von Demar, dem musst du es ja zutrauen, dass der da auf jeden Fall noch eine Rolle spielen könnte. Und dann bist du wegen ein paar Minuten an so einer Bergetappe, wo ich jetzt sagen würde, ey, das ist doch jetzt echt egal. Also ich verstehe den Ansatz nicht so richtig, ja, dass man auch noch komplizierte Rechnungen anstellt, ja, und erstmal 5 Kategorien macht, ja, weil 5 ist ja, glaube ich, Herbert, korrigiere mich, wenn ich das Falsche sage, die höchste Einteilung der Etappen, was die Karenzzeit angeht.
Ja, natürlich. Ja. Ja. Gut, es ist auch kein Freibrief, wenn du in einer Gruppe bist. Wenn so eine große Gruppe ist von 40, 50 Leuten, dann ist es eher der Fall, dass die Rennleitung also diese 50 nicht rausnimmt, denn sonst kommen sie nachher, das war schon mal früher der Fall, als Thaler fuhr, da kamen 88 Leute nach Alpe d'Huez hoch, und 88 Leute wollte man nicht rausnehmen, da wäre man mit 40 in Paris angekommen. Nicht? Aber wenn so kleinere Grüppchen kommen, dann ist die Jury eisenhart.
Ja, sehen wir, du erinnerst dich, als wir zuletzt bei der Tour waren, da diese Mörderetappe Col de Croix la Fère und dann nochmal runter und dann Alpe d'Huez, da sind doch 7 Sprinter gleich ausgestiegen. Ne? Da war John auch dabei, da war Greipel auch dabei. Ja, also ich verstehe es halt, Herbert, immer noch nicht, warum überhaupt diese Karenzzeit? Ja, warum lässt du nicht, dass du sagst, okay, jetzt hier 1,5 Stunden haben die Zeit, da noch reinzufahren. Ich verstehe den Ansatz nicht. Das wäre genauso, als wenn du sagen würdest, ja, wenn der Bergfahrer im Zeitfahren mehr als XY Rückstand hat, ist er raus.
Ja, richtig.
Ja, also ich spekuliere ein bisschen drauf, dass noch weitere Sprinter ausfallen und Greipel einfach am Schluss an Chance Elysée als letzter übrig bleibt und sich durchkämpft und sein.
Es gibt ja noch 3 Flachetappen, wo dann Cavendish noch gewinnen kann, Carcassonne, das ist, glaube ich, morgen, in Libourne und dann in Paris. Nicht?
Ja, schon.
Aber dazwischen liegen die Pyrenäen.
Ja, deshalb, da können schon noch ein paar rausfliegen. Ne? Also ja, ich glaube, so sehr er sich ganz sicher für Nils Bolit heute gefreut hat, ich glaube, er hatte natürlich seine Chance heute schon gesehen, ne? Weil das ja eigentlich ein ziemlich geiles Setting war, dass sie da mit der Gruppe wegkamen und dann halt gleich so einen Vorsprung hatten, wo ja klar war, da passiert gar nichts mehr. Aber die Gruppe war ja zu groß, dass er jetzt meinen könnte, dass sie damit ankämen. Ne? Also dem würde ich es natürlich auch sehr gönnen, ne? Wenn er da nochmal so ein Ding ziehen könnte, das hätte schon was. Ja, von Rick Zabel angefahren. Ja, Vater Zabel, Erik Zabel ist, glaube ich, als Berater dabei, ne? Kann das sein, Herbert? Ja, ne?
Wer?
Erik Zabel ist als Berater, glaube ich, für.
Ich meine, ich hätte sowas im Vorfeld gehört, ich weiß es nicht.
Ja.
Ich weiß nur, dass er gestern 51 geworden ist.
Ja, dann nochmal herzlichen Glückwunsch, ne?
Ja.
Du warst aber nicht eingeladen zur Party, ne?
Nein.
Hast du nicht mal erwähnt, ihr hättet ein eher zweifelhaftes Verhältnis?
Nein, ich habe immer ein gutes Verhältnis gehabt. Ich habe mir auch meine gesamte Kartei mit 37 Karteikarten geschenkt zum Abschied. Aber ich finde immer, ein klein bisschen sollte bleiben. Und wenn man einem zum Geburtstag gratuliert und man hört dann jahrelang nichts, das finde ich nicht gerade schön.
Ja, nachvollziehbar. Aber wir haben jetzt ja gratuliert, ne? Das ist schon mal cool so. Und es ist ja spannend, dass er überhaupt da mit seinem Sohn nicht nur den Weg, ja auch als Profi bei der Tour starten zu können. Aber der wird ja, wenn Greipel eine Chance haben will, dann muss Rick den ja gescheit anfahren, sonst wird es nicht funktionieren.
Ja.
Herbert, würdest du sagen, weil du hast ja alle gesehen, dass Cavendish der größte Sprinter der Geschichte ist, oder siehst du Cipollini vorne oder siehst du irgendwen ganz anderen, oder wie würdest du das einordnen?
Ja gut, ich meine, früher, man hat natürlich immer die Leute im Blick, die vielleicht in den letzten 20 Jahren en vogue waren, wie Cipollini oder wie Cavendish und so. Ich meine, schwer zu sagen. Ich denke nur an André Darrigade. Das war natürlich ein Sprinter, der hatte zu seiner Zeit auch keine Konkurrenz, nicht? Mir fällt mir noch ein.
Ja, das ist ja auch, war jetzt gerade so eine Diskussion, Sprinter, die auch in der Lage waren, komplizierte oder sagen wir mal auch durchaus mit Höhenmetern versehene Etappen zu gewinnen. Ja? Da wurden dann etliche Beispiele genannt, also zum Beispiel Edward Boisson-Hagen, der ja auch durchaus mal in der Lage war, eine etwas anspruchsvollere Etappe zu gewinnen, weil er dann in eine Ausreißergruppe gegangen ist. Ja? Oder dann so reinrassige Typen, also der mir jetzt als Typ gefallen hat von der Explosivität, Abdou Chaparov, ja. Das war natürlich einer, der ohne Rücksicht auf Verluste gefahren ist. Aber sagen wir mal, so eine, ja, oder liege ich da falsch, Herr Werte?
Nee, völlig klar. Ob in Paris auf den Champs-Élysées, wo er den großen Crash verursacht hat, oder sonst wo. Also, aber ja, das war einer, der mit Brachialgewalt ging das. Das war keine schöne Sprint, den er machte, aber wirkungsvoll.
Der Tashkent Terror.
Ja, genau. Ja, der hatte ja auch so eine weite Amplitude, ne? Weil er das Rad so von rechts nach links geworfen
ja,
hat.
Ja, genau.
Aber sagen wir mal, wenn man sagt, who's the greatest, das ist ja für mich auch immer eine Frage der Ausstrahlung. Ja? Also was gibst du dem Sport? Was bist du für ein Vorbild, ja, und so weiter? Ja? Ja. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, auch aus einer Zeit raus zu entscheiden. Ja, also bei mir fehlt da jetzt natürlich, was weiß ich, 40er, 50er, 60er Jahre, was weiß ich, was das für Typen waren, keine Ahnung.
Gut, Cipollini war natürlich eine Type für sich, groß, gewachsen, der stellte was dar und mit seiner Mannschaft, die da hinbrachte ans Ziel. Also das war auch schon einer der größten, muss ich sagen. Das, an den denkt man natürlich gleich, wenn man so nach Leuten sucht, die im Sprint ihre größten Erfolge hatten. Ja.
Ich habe jetzt apropos aber bei Cavendish nochmal nachgelesen. Sein erstes Profiteam, Saison 2005, war das Dortmunder Team Sparkasse. Das war mir so nicht bewusst. Und da frage ich mich, Herbert, du hast das natürlich wahrscheinlich von Anfang an verfolgt. Wie hast du das damals wahrgenommen? War der da schon, also sah man den da schon oder wie kam das?
Ja, den sah man. Und zwar der Veranstalter des Dortmunder Sechstagerennen, wie hieß der nochmal? Ich komme nicht drauf.
Schau nur nach, erzähl ruhig.
Nee, gut, und der Sohn von jenem Mann, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme, der hat diese Mannschaft zusammengestellt.
Klaus Meyer?
Nee. Ja, Klaus Meyer, genau.
Mark
genau.
Klaus Meyer.
Ja, Erwin Klaus Meyer. Das war der Vater und er, Mark Klaus Meyer, der hat sich um die Sparkassenmannschaft gekümmert. Genau. Und der, das weiß ich noch, da war ich einige Male bei so einer Fahrervorstellung eingeladen und da tauchte der auf, ja. Aber ich sagte, Cavendish, mein lieber Mann, der kam ja auch von der Bahn zuerst mal und als der dann auf der Straße richtig Gas gab, das hatte was.
Ja, so entwickeln sich die Talente. Wir haben ja schon gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht eine andere Zeit, ja, weil du nimmst halt Bernal, du nimmst Pogacar, dann hast du halt die letzten, nehmen wir mal dieses Jahr dazu, 3 Jahre Leute, die Anfang 20 sind und die Tour de France gewinnen. Grundsätzlich eine Veränderung in der Herangehensweise, Herbert, dass gar nicht mehr so ein Reifeprozess stattfindet oder der vorher schon stattfindet durch die Karrieren im Mountainbiking oder ähnliches, ja, weil auch Van Aert, auch Alaphilippe etc. kommen ja alle aus dem Mountainbiking.
Richtig, ja. Ja, es ist ja so, heutzutage wird ja anders die Saison vorbereitet. Wenn ich dann denke, Eddy Merckx hatte 100 Renntage im Jahr und Roglic kam mit 17 Renntagen dieses Jahr zur Tour. Also es wird doch da sehr, sehr differenziert vorgegangen, dass man nur 2, 3 Schwerpunkte im Jahr setzt, im Frühjahr einen, dann geht es in Richtung Giro oder in Richtung Tour de France. Und insofern ist es dann schon interessant, dass eben diese jungen Leute wie Pogacar oder dieser Vingegaard, da bin ich mal gespannt, was aus dem wird, der 2 Jahre älter ist, doch schon so früh diese Höchstleistungen bringen können. Nicht? Das ist halt natürlich auch so einer wie eben die Rundfahrtspezialisten, der legt es nicht darauf an, einen Spruch zu gewinnen, aber er ist ja ein exzellenter Zeitfahrer und vor allen Dingen ein ausgezeichneter Bergspezialist. Also insofern, die beiden Dinge musst du beherrschen, dann kannst du die Tour gewinnen. Ne?
Ja, also Jonas Vingegaard ist natürlich eine spannende Personalie. Der ist ja praktisch jetzt nach vorne gespült worden, weil auch in seinem Team ja die Ausfälle da waren. Ja, das war ja auch die Frage bei Bora. Was ist jetzt der große Plan halt für diese Tour de France? Klar, Sagan, heute ausgestiegen, der Plan ist schon mal weg. Ja, dann hast du natürlich Keldermann gehabt, der auf das Gesamtergebnis immer noch fährt und immer noch fahren kann. Und heute hat ja Enrico Peutschke als sportlicher Leiter wohl gesagt, ja, Emanuel Buchmann war wohl nicht ganz fit und hatte eine Erkältung und deshalb hohe Rückstände jetzt bei den letzten Bergetappen. Aber wartet mal ab, das könnte noch was werden. Seht ihr da irgendeine Chance noch?
Ich habe den letzten Teil deines Satzes nicht gehört.
Emo Buchmann, der soll ein bisschen erkältet gewesen sein.
Erkältet, ja, klar.
Und Peutsche meinte wohl, ja, wartet mal ab, nächste Woche kann er noch sehr hilfreich werden oder noch Akzente setzen in den Pyrenäen.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn das Wetter besser wird, dann blüht er ja auf, nicht? Also im Regen bringt er ja nicht viel zustande. Und vielleicht ist er hilfreich für Keldermann, der ja auch, also wenn er in der richtigen Gruppe ist oder so, ein gutes Zeitfahren absolviert, könnte der ja auch noch unter die ersten drei kommen, nicht? Die sind doch alle da zwischen 5 und 6 Minuten zusammen.
Genau. Ja, Keldermann ist ja im Moment Sechster mit 6 Minuten Rückstand.
Ja, und der zweite, der Uran, hat 5,18.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Deshalb, das ist schon alles eng danach.
Das ist eng, nicht? Also wenn ich überlege, Thomas Lee kommt noch, Luis Ardiden kommt noch, Col de Porte, oje, oje, da, und Saint-Larry Solon ja auch noch. Ja, das sind schon noch 4 Hämmer.
Das ist ja das. Wir haben noch nicht mal wirklich oder gerade mal die Hälfte eigentlich der Tour. Und es fühlt sich aber schon an durch die vielen Ausfälle und dadurch, dass der Pogacar eigentlich schon so gut wie feststeht als Sieger. Wenn ihm jetzt nicht was passiert, denkt man schon, man sei viel weiter. Aber eigentlich
ist es
schon eine Hälfte.
Ja, geht mir genauso. Ich habe heute nachgeguckt. Ich denke, vertust du dich oder vertun die sich? Aber es ist in der Tat gerade mal über die Hälfte, ne?
Ja, dann insofern haben wir doch noch ein paar sehr schöne, spannende Radtage vor uns. Konzentrieren uns darauf, wer wird eigentlich Zweiter, wenn Pogacar da vorne nichts mehr macht. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die nächsten Sprints, ja, weil normalerweise ist jetzt ja, wie sagst du in Bayern immer mit der gemähten Wiese,
Seema? Gemade Wiesen.
Ja, gemade Wiesen, genau. Für den Mann in Grün, da bin ich jetzt gespannt, weil jetzt kann er ja Geschichte schreiben, ja, was die Zahl der Tourerfolge angeht. Also kann es ja weiter ausbauen und ausbauen und ausbauen. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Herbert, was ist noch eine Geschichte oder eine Etappe, wo du sagst, ja, da gucke ich besonders hin?
Ja, die Tourmalet-Etappe natürlich, wobei der Tourmalet mittendrin ist, aber Luis Ardiden, das ist die eine schwere Bergetappe, und Saint-Larry Soulon, das sind also die beiden Bergetappen, wo es wirklich zur Sache geht, wo auch Obisque und Aspin und so weiter drin sind.
Das klingt alles nach langen Nachmittagen vor dem Fernseher und Tour de France schauen. Ich hoffe, ihr könnt das auch, liebe Gemeinde. Seba, du leider nicht so richtig, ne? Also normalerweise zu Armstrongs-Zeiten wurde in den USA ja die Tour logischerweise immer übertragen. Ich weiß gar nicht, ob die das noch übertragen im Moment.
Ich werde es irgendwo sehen. Und ich habe ja dann den Vorteil, ich kann das ja dann in der Früh schon sehen. Direkt schön zum Morgenkaffee schaue ich mir das dann an in den USA und denke an euch. Und in der Zwischenzeit versorge ich jetzt erstmal noch den Patienten hier.
Ja.
Dann träume ich offen gestanden davon, wie ich Mont Ventoux hochfahre mit Herbert im Begleitfahrt.
Ich kenne da jeden Briefkasten.
Ja, das ist gut. Wichtiger für uns ist, dass du Sticky Bottle machst. Ne?
Ja. Dann halten wir aber mal, das ist das einzige Manko bisher in der Berichterstattung des französischen Fernsehens. Das habe ich nicht verstanden. Die fahren erstmals in der Geschichte der Tour de France zweimal über den Mont Ventoux. Und sie zeigen noch nicht mal für eine Sekunde das Denkmal von Tom Simpson.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden, zumal es gab ja heute, weil wir bei Cavendish waren, das Foto, der hat ja seinen Helm abgenommen, ne? Ist kondolierend praktisch vorbeigefahren.
Ja, guck mal, siehst du? Ne? Also, wo gab es das Foto?
Ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen. Ich meine, es wäre entweder bei Cavendish selber oder bei seinem Team gewesen.
Ja. Ne? Also das habe ich nicht begriffen. Ich hatte dem lieben Florian Nass gestern geschrieben und habe ihm gesagt, nicht, dass du mich erwähnen sollst, darum geht es ja nicht, aber ich denke noch wirklich mit Wehmut und mit Traurigkeit zurück an den 13. Juli 1967, als ich als junger Redakteur auf dem ARD-Motorrad saß und hinter dem taumelnden Tom Simpson herfuhr. Und dann endete das ja mit dem Tod in Avignon. So. Und ich bin ja ein paar Mal dann später privat am Avignon gewesen, mit Verwandten, mit Bekannten und mit Maria, meiner Frau. Und da haben wir auch immer was hingelegt an diese Stelle, wo er damals umfiel. Ja, und das habe ich nicht begriffen, dass man da nicht wenigstens einen Schuss gemacht hat, einen Kameraschuss, will ich sagen.
Ja, auch da können selbst die Kollegen noch ein bisschen dazu lernen. Vielleicht war es auch in der Werbeunterbrechung oder was auch immer, dass man das in Deutschland nicht sehen konnte. Das ist ja auch möglich. Jedenfalls fand ich es halt eine große Geste von Cavendish. Also ich meine, klar, ja, dass das natürlich nochmal anders auf dem Schirm hat als Landsmann, ist ja logisch. Aber dann da hochzufahren das im Kopf zu haben, dass man da mal kurz kumuliert, das ist halt schon einfach mal, ich finde es ein bisschen auch eine Selbstverständlichkeit. Ja, viele tippen dann vielleicht mal an Helm oder so, aber das ist schon eine gute Nummer, ja, wenn du da hochkommst und sagst, okay, das ist hier nicht alles nur Pillepalle und das gibt ja auch andere Geschichten, die zu dem Berg dazugehören.
Vor allen Dingen musste er ja das Monument gesehen haben, nicht? Denn der weiß ja nicht mehr genau, nachdem er jetzt ein paar Jahre nicht bei der Tour war, wie viele Kilometer vor dem Gipfel dieses Dings da steht. Ne? Und es steht ja erhöht über den Zuschauern. Also brauchst du nur nach rechts gucken, dann siehst du das Ding. Und deshalb fand ich das eine tolle Geste von dem.
Ja, ja, ja. Also hat er mit Sicherheit auch vorher vorbereitet, ne? Weil ich nehme fast an, dass dann ein Fotograf halt von seinem Team auch da stand und dieses Foto geschossen hat, ja, weil sonst würdest du das nicht zwingend dann parat haben. Ne? Weil du musst ja dann auch den Moment abpassen, wenn der da vorbeifährt, ne? Ist ja klar.
War ja auch immer ein Landsmann von ihm. Und ich kann nur sagen, ich habe dieses Buch ja gelesen, die Tom Simpson Biografie, also das ist so spannend geschrieben, die ganze Story. Put me back on my bike, das waren ja die Worte, die er gesagt haben soll, als er das zweite Mal hinfiel, nicht? Und dann nicht mehr aufstand.
Boah, da ja. Läuft mir schon wieder den kalten Rücken runter, ne, Seba?
Ja. 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 Ich bin auch ganz sprachlos und manchmal, glaube ich, muss man so Geschichten einfach auch dann stehen lassen.
Das machen wir dann auch und sagen ganz herzlichen Dank, Herbert, für die tollen Anekdoten und Geschichten und die herzerwärmenden, aber auch die schaurigen Geschichten zur Tour de France. Und euch, liebe Gemeinde, noch viel Spaß bei den nächsten Etappen. Wir hören uns bald wieder. So long. Ciao, ciao.